aufzuschlagen, Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Offenbarung 2, 8 bis 11. Jesus, der erhöhte Herr, Jesus Christus, spricht: Dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, sie sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Herr, segne du dein Wort an uns. Amen. Post von Jesus. In der Johannes-Offenbarung lesen wir diese 7 sogenannten Sendschreiben. Der erhöhte Herr Jesus diktiert dem Johannes diese Briefe an 7 Gemeinden in Kleinasien, also westliche Türkei heute. Und es sind aber nicht nur Briefe an diese 7 historischen Gemeinden, die es da gab, sondern es ist Gottes Wort an uns. Und wir haben am 2. Advent das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus gelesen und darüber nachgedacht, die Jesus zurückruft zu der ersten Liebe. Und wie bei diesem Sendschreiben ist es so, es ist an eine bestimmte Gemeinde vor 2000 Jahren zunächst mal gerichtet und wir können es hören als Gottes Wort und können hören, ja, ist das meine Situation? Betrifft mich das? Wo komme ich da vor? Ich glaube, Gott will zu uns sprechen. Er will uns ermahnen in diesen Sendschreiben und er will uns aber auch ermutigen. Und am Ende, von jedem dieser Sendschreiben steht eine Verheißung. Hier geht es um die Gemeinde in Smyrna. Das war eine Großstadt, damals schon, ist heute noch eine Großstadt, die Izmir heißt. Die Gemeinde in dieser Stadt war klein, vermutlich äußerlich wenig erfolgreich, so nach dem, was man als Erfolg bezeichnet bei Gemeinden, von Feinden bedrängt. Aber es ist interessant, wenn wir diese 7 Sendschreiben uns anschauen, lesen wir jedes Mal, das und das machst du gut und das habe ich gegen dich, da kritisiere ich dich. Aber es gibt nur 2 Gemeinden, wo es überhaupt keine Kritik gibt. Und das eine ist die Gemeinde in Philadelphia, und das andere ist diese Gemeinde hier in Smyrna, diese kleine umkämpfte Gemeinde, an der Jesus nichts zu kritisieren findet. Und das Erste, was er sagt, du bist arm und doch reich. Du bist arm und doch reich. Es war eine reiche Stadt, eine Handelsstadt, damals schon 200.000 Einwohner. Bei den Christen war dieser Reichtum offensichtlich nicht angekommen, wie das manchmal so geht. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht hat diese Gemeinde vor allem Menschen vom Rand der Gesellschaft angezogen. Sklaven oder ehemalige Sklaven oder andere, die in Armut waren. Vielleicht sind sie aber auch dadurch in Armut geraten, dass sie Jesus gefolgt sind. Weil sie diskriminiert wurden, bedrängt wurden, dann vielleicht Jobs verloren haben und so arm wurden wegen ihres Bekenntnisses. Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall hatten sie nicht viel. Und dann sagt Jesus so nebenbei zwischen 2 Gedankenstrichen, du bist aber reich. Du bist aber reich. Moment. schön, dass Jesus das sieht, dass es uns schlecht geht. Dann sagt er, aber in Wirklichkeit bist du reich. Wir in einem späteren Sendschreiben gibt es die Umkehrung. Ja, in der Gemeinde in Laodicea sagt Jesus, du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Das ist diese Blindheit dort in der Gemeinde, mit der beschäftigen wir uns in ein paar Wochen. Hier sagt Jesus zu dieser armen Gemeinde, du bist in Wirklichkeit reich. Und da geht es nicht darum, dass er irgendwie denen einen frommen Spruch gibt, damit es ihnen ein bisschen leichter fällt oder so. Sondern es geht um eine geistliche, es geht um die materielle Realität und es geht um die geistliche Realität. Beide sind real. Jesus verschließt nicht die Augen vor der materiellen Realität. Er sagt nicht, ach, Schwamm drüber, was Geld, was soll das? Er sagt, ich sehe das. Ich sehe es, wie es dir geht. Und das sagt er auch dir heute. Hier sagt er, ich kenne deine Armut. Und vielleicht ist das deine Situation. Oder er sagt, ich kenne deine Einsamkeit. Oder er sagt, ich kenne deinen Schmerz. Ich weiß, was du durchmachst. Und übrigens, der Hebräerbrief sagt, Jesus wurde in allem versucht wie wir. Deshalb kann er mitfühlen mit unseren Schwachheiten. Er war arm. Er hatte keinen Ort, wo er sein Haupt niederlegen konnte. Also, ich kenne deine Armut. Und er sagt, mir ist klar, dass deine Lage nach menschlichem Ermessen hoffnungslos ist. Aber dennoch bist du reich. Und das ist dieses göttliche Aber, was wir immer wieder finden in der Bibel. Aber Gott, aber du bist reich in Gott. Du bist mit einem Reichtum beschenkt, der sich nicht in Euro bemessen lässt und noch nicht mal in Schweizer Franken. Und das lesen wir immer wieder im Neuen Testament. In Jakobus 2 spricht er auch zu den Armen. Hört zu, meine lieben Brüder, sagt Jakobus. Hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat, denen, die ihn lieb haben? Also nicht alle Armen sind auserwählt, sondern die, die im Glauben reich sind, die Erben des Reiches sind. Da bist du ein Millionenerbe, wenn du zum Reich Gottes gehörst. Oder Lukas 12 redet Jesus von dem reichen Kornbauer. Er hat gesagt, ich habe so eine super Ernte, jetzt muss ich mich um nichts mehr kümmern. Ich muss nur größere Scheunen bauen und dann habe ich vorgesorgt. Und er fragt nicht nach Gott. Er fragt auch nicht nach seinem Nächsten, der vielleicht seine Hilfe braucht. Und dann sagt Gott zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Also dieser irdische Reichtum. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Wiederum, das Problem ist nicht, dass er reich ist an irdischen Gütern, aber dass er nicht reich ist bei Gott. Und auch in der Bergpredigt sagt Jesus, ihr sollt nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie Motten und der Rost fressen können und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Denn wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Also wir können das nicht gegeneinander ausspielen. Materielle Armut ist ein wichtiges Thema in der Bibel. Wir haben da immer wieder auch drüber gesprochen. Es ist kein unabwendbares Schicksal. Es ist kein Naturgesetz, dass bestimmte Leute arm sind. Und wir sind aufgefordert, das zu tun, was uns möglich ist, in unserer eigenen Situation. Also für unseren Unterhalt zu sorgen, mit unserer Hände Arbeit, soweit uns das eben möglich ist. Und nicht einfach zu sagen, naja, wenn Gott will, dann gibt er mir schon irgendwas, sondern sehen, was wir tun können. Und wir sind auch aufgefordert, zu tun, was wir tun können, um anderen Menschen zu dienen, um andere aus der Armut zu befreien. Hier bei uns und auch weltweit. Und wir haben so tolle Möglichkeiten dazu, wie wahrscheinlich nie in der Geschichte. Aber es gibt einen größeren Reichtum. Und es gibt eine schrecklichere Armut als den Mangel an Brot. Es gibt eine geistliche Armut, bei Menschen, die sehr wohlhabend sein können oder auch sehr äußerlich arm, die keine Hoffnung haben, die kein Licht haben, weil sie Jesus Christus nicht kennen. Und umgekehrt, der größte Reichtum ist zu finden bei Jesus Christus. Das, was viele Menschen mit Geld versuchen zu kaufen, Sicherheit, Anerkennung, Freunde, Glück, Macht. Ja? Bist du plötzlich Ministerpräsident, plötzlich hast du ganz viele Freunde. Das, was Leute mit Geld zu kaufen versuchen, das haben wir schon empfangen in Jesus Christus. Das haben wir schon empfangen. Und wenn du zu ihm gehörst, wenn du auf ihn vertraust, dann gehörst du zu den reichsten Menschen der Welt. Herzlichen Glückwunsch. Wir lassen uns so leicht ablenken und wir sehen auf das, was wir vor Augen haben, das, was auf dem Konto ist oder besser gesagt nicht auf dem Konto ist oder das, was da ist, aber da ist so ein waagerechter Strich davor oder so. Aber wir sind reich, wenn wir zu Christus gehören. Jesus sagt das der Gemeinde in Smyrna und er sagt das der Gemeinde in Marburg. Aber du bist reich. Lass uns das neu ergreifen, was wir empfangen haben. Und lass uns das ausschöpfen. Lass uns das genießen, lass uns das feiern, was er uns schenkt. Und mancher hungert, obwohl er die Speisekammer voll hat. Dann lass uns neu auch schauen, was unser Vater für uns hat. Wir sind reich. Arm und doch reich. Und dann sagt Jesus dieser Gemeinde in Smyrna ein zweites: Ihr seid bedrängt und doch getragen. Bedrängt und doch getragen. Da war nicht nur materielle Not, ich habe es schon gesagt, die Christen in Smyrna standen unter einem enormen äußeren Druck. Da war Bedrängnis, Lästerung, heißt es hier, Blasphemia auf Griechisch, Blasphemie. Und ja, Gefängnis droht ihnen. Wir können wieder nur, wie das bei den Briefen immer ist, nur so indirekt erschließen, was da wohl los war. Anscheinend gab es eine große jüdische Gemeinde in Smyrna, die hatten ein gutes Standing, waren durchaus privilegiert in der Stadt. Und jetzt kam diese Jesusbewegung, die irgendwie auch Juden waren, aber irgendwie auch nicht. Und die ziemlich revolutionär waren, weil sie dem Kaiser nicht gehuldigt haben. Möglich, dass manche von den Juden da Kompromisse gemacht haben, wir wissen das nicht. Und vielleicht war es so, dass die jüdische Gemeinde oder einige aus der jüdischen Gemeinde dann mit der römischen Obrigkeit kooperiert haben, gegen diese unliebe Konkurrenz. Ja, dass es da so eine Kollaboration gab, um die loszuwerden. Irgendwas in der Art muss da gelaufen sein. Und Jesus spricht ein vernichtendes Urteil über diese Menschen damals. Er sagt, ihr nennt euch Gottes Volk, aber ihr klagt meine Nachfolger, ja meine Brüder, er nennt uns ja seine Brüder. Ihr klagt meine Brüder an vor der Welt. Und dann seid ihr so wie der Satan, der Verkläger der Brüder ist nach der Offenbarung. Deshalb spricht er hier von der Synagoge des Satans, dieses brutale Wort. Er sagt, ihr tut sein Werk. Ihr macht euch gemein mit ihm. Ich kann das nicht so übergehen. Die Sache mit der Synagoge des Satans hat eine sehr tragische Wirkungsgeschichte. Menschen haben dieses Wort genommen und haben es missbraucht, um Juden zu verfolgen, um ihren Hass auf Juden zu rechtfertigen mit der Bibel bis in die Gegenwart hinein. Und immer wieder wurden Christen dann, oder die sich nach Christus genannt haben, zu Anklägern, zu Verfolgern von Gottes Volk des Alten Bundes, aber auch zu Verfolgern ihrer Mitchristen, die irgendwie eine andere Hutnummer hatten oder andere Schuhgröße oder anders gestrickt waren. Und es ist eine Tragik der Geschichte der Gemeinde Jesu. Das ist auch relativ schnell, nachdem die erste Christenverfolgung vorbei war im Römischen Reich, sich das gedreht hat und die Christen zu Verfolgern wurden. Und es ist irgendwo unfassbar, wie das gekommen ist. Und deshalb ist bei diesem Thema jede Überheblichkeit fehl am Platz. Und man muss eigentlich über die Christen, die so gehandelt haben, genauso sagen, sie sind unterwegs in die Kirche, nicht die Synagoge des Satans, sondern in die Kirche Satans, wo sie sich zu Werkzeugen der Verfolgung haben machen lassen. Und da sind wir auch gewarnt, wie wir uns zu Gottes Volk stellen. Ich habe ein Buch, was ich eigentlich einmal im Jahr lesen will, das schaffe ich nicht ganz, ist Gemeinsames Leben von Dietrich Bonhoeffer. 100 Seiten, die es in sich haben. Und da sagt er auch den Pastoren einiges. Zum Beispiel, ein Pastor soll nicht über seine Gemeinde klagen. Schon gar nicht vor Menschen, aber auch nicht vor Gott. Nicht dazu ist ihm eine Gemeinde anvertraut, dass er vor Gott und Menschen zu ihrem Verkläger werde. Das gilt nicht nur für Pastoren, ihr Lieben. Als Verkläger der Gemeinde geraten wir in üble Gesellschaft. Der Satan ist der Verkläger der Brüder. Also, hier ein hartes Gericht über die, die sich an der Gemeinde Gottes vergreifen. Aber Jesus spricht in erster Linie natürlich zu den Bedrängten. Deshalb wechseln wir die Perspektive. Vielleicht bist du nicht durch Verfolgung bedrängt. Mancher erlebt das auch hier in unserem Land, in der Familie oder in anderen Bezügen. Aber vielleicht gibt es eine andere Not in deinem Leben. Und Jesus sagt, ich kenne deine Bedrängnis. Wie stellt er sich vor? Muss man immer gut hingucken in diesen Sendschreiben. Er sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin ganz am Anfang und ich bin ganz am Ende. Das heißt, alles ist in meiner Hand. Ich komme nicht zu spät irgendwo rein und muss mich erstmal orientieren. Ich habe die Situation im Griff. Ich habe diese Welt in der Hand. Und wenn wir Leid erleben bei uns selbst oder bei anderen, dann sind wir ganz schnell in den Fragen. Gott, wie kannst du das zulassen? Und das ist ja natürlich, glaube ich, so zu fragen, und genauso fruchtlos ist es wahrscheinlich auch so zu fragen. Wir können es auch drehen und wir können auch sagen, und manchmal brauchen wir Zeit, um dahin zu kommen, okay Gott, auch diese Not musste über deinen Schreibtisch. Auch das hast du zugelassen. Und wir wissen nicht warum. Manchmal erfahren wir es später, manchmal erfahren wir es vielleicht in der Ewigkeit, wenn es uns dann noch interessiert. Ich weiß nicht, warum du es zulässt, aber ich weiß, dass du größer bist. Denn wenn es über deinen Schreibtisch muss, dann heißt das, dass du größer bist als diese und dass du nicht ein Opfer bist. Dass du nicht hilflos bist. Du bist größer. Diese Not, diese Bedrohung, ob das ein äußerer Verfolger ist, die Geheimpolizei, oder ob das ein Tumor ist. Er hat nicht das letzte Wort. Jesus, du bist Sieger und wir sind Sieger mit dir. In Johannes 16 sagt Jesus, in der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnis. Das ist das gleiche Wort, was hier steht. Ich kenne deine Bedrängnis. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Weiß noch, als ich jung im Glauben war, habe ich das Wort mal irgendwo gelesen, da war das Jahreslosung, glaube ich mal. Und ich dachte erst, das muss ja ein Schreibfehler sein, das muss doch heißen, ich habe die Angst überwunden. Ja, das wäre irgendwie, ja, ich tröste dich, als die Angst. So. Und dann habe ich verstanden, nein, Jesus hat die Welt überwunden. Nicht nur meinen psychologischen Zustand, sondern diese Welt, die mich bedrängt. Er ist der Herr. Er ist der König und er hat das letzte Wort. In der Welt, in der wir jetzt leben, heißt das nicht, dass die Not sich sofort auflöst. Wir leben noch in einer todverfallenen Schöpfung. Aber, und auch hier in diesem Brief an die Gemeinde, kündigt Jesus noch mehr Leid an. Es wäre ja schön, wenn er sagt, ich sehe dein Leid und jetzt soll es auch mal gut sein. Nein, er sagt, der Satan wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Und dann geht es weiter, sei getreu bis an den Tod. Das heißt, da ist auch schon die Perspektive, wo das hinführt. Er sagt, wer dahinter steckt, der Zerstörer des Lebens, der Feind der Gemeinde. Es ist wichtig, dass wir das auch sehen. Dass nicht einfach, wenn was Dummes, was Schlechtes passiert, wir einfach dusselig waren oder irgendwelche Menschen schlecht sind, sondern da ist jemand, der will zerstören. Aber in diese Situation hinein, in diese Ankündigung, die er noch bringt, die wiederum auch sagt, ich weiß es schon. Ich kenne die Situation. Jesus wird nicht überrascht von dem, was morgen passiert. Gut oder schlecht. Aber da hinein sagt er, fürchte dich nicht. Wir müssen das mal auf uns wirken lassen. Jesus sagt hier zu dieser Gemeinde, einige von euch werden ins Gefängnis geworfen, aber fürchte dich nicht. Ich habe die Welt überwunden. Bedrängt und doch getragen. Und schließlich sagt Jesus, verloren und doch gewonnen. Sieht so aus, als wenn hier Game Over ist für diese Gemeinde. Und doch sind sie Sieger. Es geht hier um Leben und Tod. In einer Situation, die so für uns zurzeit nicht auf dem Plan steht, wahrscheinlich für die meisten von uns, aber andere solche Situationen kennen wir. Er sagt, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen und ihr werdet versucht werden und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Kann man sagen, gut 10 Tage. Das war kein modernes Gefängnis, sondern in der Antike, das war auch nicht sehr gut, aber es heißt nicht unbedingt, dass sie nach 10 Tagen freikommen. Ja, es gab keine Gefängnisstrafe im alten Rom, also Haft als Form der Strafe, sondern Gefängnis gab es für die Zeit, bis ein Urteil verkündet wurde und dann vollstreckt wurde. Das heißt, ich weiß nicht, ob nach den 10 Tagen die Freilassung kommt oder die Hinrichtung. Einige würden aus dem Gefängnis nicht mehr lebend herauskommen. Das geht aus dem hervor, was Jesus hier sagt. Und das ist bis heute Realität in der Gemeinde Jesu. Ihr habt vielleicht gelesen von Pastor Youssef Nadakhani im Iran, der zum Tode verurteilt wurde, wegen Abfall vom Islam und Evangelisation. Nachträglich haben sie ihm noch allerlei andere bizarre Anklagen angehängt. Er ist Jahrgang 77, 2 Jahre jünger als ich, sitzt da in der Todeszelle, weil er sich zu Jesus bekennt. Und viele Menschen weltweit setzen sich für ihn ein. Barack Obama hat protestiert und der britische Außenminister und überall auf der Welt beten Christen. Und ja, wir beten weiter. Und das ist nicht, weil wir so viel Platz haben, dass wir die Infos von Open Doors da hinten haben. Wir wollen in Verbindung sein mit unseren Geschwistern in der Verfolgung. Und immer wieder hören wir davon und erleben wir, dass Gott wunderbar aus der Not hilft. Aber es ist keine Gesetzmäßigkeit in dieser Welt. Wir freuen uns, wir lesen Apostelgeschichte 12 und da ist diese fantastische Geschichte, wie der Engel ins Gefängnis kommt und den Petrus da rausholt und die Ketten fallen ab, die Türen gehen auf. Und es ist ja ironisch, dann klopft er da bei seinen Freunden an die Tür, die beten gerade, dass er freikommt. Und dann kriegen die einen Riesenschreck, als er da wirklich vor der Tür steht. So ist das ja manchmal mit dem Beten. Die Magd macht die Tür auf, macht gleich wieder zu und rennt weg. Und das ist herrlich, das zu lesen. Aber wenn wir das ganze Kapitel 12 lesen, lesen wir in den ersten Versen, wie Jakobus, der Bruder von Johannes, durch das Schwert enthauptet wird. Und als das den Leuten gefällt, da bringt der Herodes Agrippa, der Erste, glaube ich, dann auch den Petrus ins Gefängnis. Und er kommt dann wieder frei. Aber haben die bei Jakobus nicht gebetet? Wir wissen nicht, wie also eine Geschichte ausgeht. Aber wir wissen, dass Gott sie in der Hand hat. Wir wissen, dass Jakobus kein Stück weniger in Gottes Hand geborgen war als Petrus. Auch wenn der Ausgang ein ganz anderer war. Ich glaube, der Olaf Neumann, der hat die Gemeinde in Wetzlar gegründet und auch hier in Marburg, das muss bei einem Gemeindegeburtstag in Wetzlar mal gewesen sein, hat er gesagt, entscheidend ist es nicht, wie es weitergeht, sondern entscheidend ist, wie ihr weitergeht. Entscheidend ist nicht, wie es weitergeht, sondern entscheidend ist, wie ihr weitergeht. Also, was passiert um uns rum? Da haben wir nur begrenzt Einfluss drauf, also wie es weitergeht. Wir können beten, wir können auch arbeiten, um auf die Umstände einzuwirken, natürlich. Das wollen wir, das sollen wir tun, mehr denn je. Aber egal, wie die Umstände sind, wir sind gerufen, Jesus nachzufolgen. Mancher, weil die Versuchungen sind ganz unterschiedlich, mancher gerät ins Wanken, da wo er unter Druck gerät. weil da so viel Leid ist, weil da so viel Unklarheit ist. Anderer wird darin gerade fest. Jemand anders wird faul und bequem, weil so wenig Probleme da sind und fragt nicht mehr nach dem Reich Gottes. Also es gibt verschiedene Versuchungen, aber Jesus sagt in all dem, folge mir nach. Und dann sagt er, sei getreu bis an den Tod. Ob das ein Tod in hohem Alter ist, alt und lebenssatt, wie es in der Bibel heißt, im Kreise deiner Lieben, oder ob das ein Tod durch das Schwert ist. Oder ob das ein Tod durch Krankheit ist, obwohl wir alle Verheißungen in Anspruch genommen haben für Heilung. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Kann man sowas verlangen? Kann man sowas fordern? Mann, würde ich sagen, Mann kann das nicht. Aber Jesus, es ist Jesus, der hier spricht. Und er sagt, das sagt der Erste und der Letzte, der Tod war und ist lebendig geworden. Kennst du noch jemanden, der das so sagen kann? Mutter, ich bin der, der tot war und ist lebendig geworden. Er ist der, der den Tod besiegt hat. Und deshalb kann er auch so reden. Weil er ist nicht ein Philosoph, der irgendwie sagt, das wäre gut, wenn man auch im Sterben noch die Fassung bewahrt oder so. Und er sagt, ich habe den Tod besiegt. Ich bin auf der anderen Seite rausgegangen, ich habe die Schlüssel mitgebracht. Und jetzt kann der Tod euch nicht mehr schrecken. Er ist Richter über Leben und Tod und am Ende ist es entscheidend, wie wir vor ihm stehen. In Lukas 12 sagt Jesus zu seinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Wenn es weiter nichts ist, denkt man, okay. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Solange wir auf dieser Erde leben, haben wir eine 100%ige Chance, irgendwann zu sterben. Die entscheidende Frage ist, wenn nicht Jesus vorher wiederkommt, die entscheidende Frage ist, wie sieht es dann aus? Wie stehen wir vor Jesus? Wie stehen wir vor unserem Richter? Wenn Jesus hier sagt, sei getreu bis an den Tod, dann ist eine Versuchung, dass wir ins Grübeln kommen. Dass wir anfangen, darüber nachzudenken, oh, wie würde ich denn handeln? Wenn ich dieser iranische Pastor wäre, oder wenn ich XY wäre, oder wenn ich eine Diagnose hätte, oder würde ich dann noch immer mich bekennen oder würde ich dann verzweifeln? Ich möchte dir ganz dringend raten, lass das. Lass diese Grübelei, das ist auch leicht gesagt, ich weiß. Das ist wirklich etwas, was dich nur in Selbstbetrug führt. Ja, ja, alles kein Problem, klar. Ja, wenn alle dich verlassen, nur ich nicht, da gab es mal jemanden. Oder in eine Selbstverdammnis. Das, oh, ich werde dann bestimmt feige sein und so weiter. Ja, Jesus hat gesagt, in der Stunde werde ich euch die Kraft geben, werde ich euch die Worte geben, die ihr reden sollt. Da wollen wir auf ihn vertrauen. Aber heute schon wollen wir bekennen, du bist meine Hoffnung, du bist mein Herr im Leben und im Sterben. Und da können wir vom Apostel Paulus lernen, der treu war bis an den Tod. Und ich springe so ein bisschen hier, ihr könnt mitspringen oder einfach zuhören. Philipper 1 sagt Paulus, ich werde mich auch weiterhin freuen. Und das ist dieser Freudenbrief, der Philipperbrief, den er aus dem Gefängnis herausschreibt. Weil ich weiß, 27 Mal oder so das Wort Freude drin vorkommt. Denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird. Diese Geschichte im Gefängnis, wo ich nicht weiß, ob ich nicht auch hingerichtet werde. Durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe. Das war sein Ziel, dass Christus verherrlicht wird an seinem Leib. Es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben. Und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich sterbe, dann bin ich bei ihm. Und dann redet Paulus weiter. Ich weiß gar nicht, was ich mir lieber wünsche. Zu sterben und gleich bei ihm zu sein oder noch eine Weile bleiben, weil ich euch noch eigentlich dienen muss, weil ihr mich noch braucht. Wir sind geborgen in Christus, im Leben und im Sterben, wenn wir zu ihm gehören. Und wenn du nicht zu ihm gehörst, dann lade ich dich ein, komm zu ihm und nimm das für dich in Anspruch. Er will dir dieses ewige Leben schenken, was über dieses irdische Leben hinausreicht. Dann hat der irdische Tod nicht mehr das letzte Wort. Und dann sagt er, wer überwindet, also wer an mir dranbleibt, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Der zweite Tod, das heißt, dann wenn Jesus Gericht hält und wenn die, die böse sind in seinen Augen, die ihn abgelehnt haben, die seine Botschaft verworfen haben, in das ewige Feuer geworfen werden. Die Bibel ist da sehr klar, wenn das manche leugnen. Und Jesus sagt, wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen. Der muss keine Angst haben. Du darfst wissen, ich bin in der Ewigkeit bei meinem Herrn. Zum Schluss zwei Zeugen. Der eine heißt Polycarp. Studenten der Kirchengeschichte kennen den. Polycarp war Gemeindemitglied wohl in der Gemeinde in Smyrna. Muss zu der Zeit ein junger Mann gewesen sein, als dieser Brief ankam von Jesus via Johannes. Er war ein Schüler des Apostels Johannes. Und später war er lange Zeit Bischof von Smyrna, also der Gemeindeleiter. Die hatten auch nicht so eine Bischofsstruktur wie heute. Bischof heißt der Leiter dort der Gemeinde oder der Gemeinden in Smyrna. Im Jahr 155 nach Christus, da war er schon ein alter Mann, wurde er verhaftet. In einer Verfolgungswelle. Und sie hatten seine Freunde, seine Leute von der Gemeinde hatten ihn noch auf irgendeinem Bauernhof versteckt und dann kam aber da die römische Gestapo dahin und hat ihn da gestellt und er war die Ruhe selbst, hat diesen Polizisten, wenn man das so höflich sagen will, noch ein reichhaltiges Mahl bereiten lassen, hat gesagt, bitte gebt mir noch eine Stunde, damit ich nochmal beten kann. Das hat er auch gekriegt. Dann wurde er ins Amphitheater geschleppt, vor eine Menschenmenge und den römischen Statthalter. Und der Statthalter hat ihn verhört. Und es gibt einen Brief, den die Gemeinde geschrieben hat, danach, an die größere Kirche, wo sie berichtet, was da passiert ist, in diesem Amphitheater. Da sagt der Statthalter, schwöre und ich lasse dich frei. Also schwöre beim Kaiser. Ja, die Christen mussten sagen, Caesar Kyrios. Der Kaiser ist der Herr. Und die Christen haben gesagt, Christus ist der Kyrios. Christus ist der Herr. Schwöre und ich lasse dich frei, schmähe Christus. Das ist bis heute für viele Gefangene in Eritrea, in vielen anderen Ländern, der Schlüssel. Da können sie sofort freikommen. Müssen nur Jesus verlästern. Und Polycarp hat geantwortet, 86 Jahre diene ich ihm. Und er hat mir nichts Böses getan. Soll ich meinen König lästern, der mich erlöst hat? Und 3 Tage zuvor hatte Jesus ihm im Traum gezeigt, was geschehen würde. Er hat im Traum gesehen, dass sein Kopfkissen brennt. Und er wusste, er wird verbrannt. Und er wurde bei lebendigem Leib verbrannt. Und er ist ohne Fesseln in das Feuer gegangen. Und ist im Gebet dort gestorben. Die Stadt Smyrna, die ist 3000 Jahre alt, die gibt's heute immer noch. Ich habe vorhin schon gesagt, sie heißt heute Izmir. Eine 3-Millionen-Stadt. In dieser Stadt gibt es eine Baptistengemeinde, die hat so 35 Mitglieder, ein paar kleinere Hausgemeinden. Ein Gemeindemitglied, ich glaube aus dieser Baptistengemeinde, war Nechati Aydin. Er war ursprünglich Moslem gewesen und er hat Jesus kennengelernt. Und er hat ihm gedient. Er hat in der Gemeinde leitend gearbeitet und er ist dann in den Osten der Türkei gezogen und hat in einem christlichen Verlag mitgearbeitet. In einer Stadt, die Malatya heißt. Und viele erinnern sich, im Jahr 2007 sind junge Männer in diesen Verlag eingedrungen und haben 3 Mitarbeiter, einen Deutschen und 2 Türken, auf bestialische Weise ermordet. Nechati Aydin wurde in Izmir beigesetzt, einer großen Trauerfeier mit 500 Gästen. Das Fernsehen war da, die türkischen Medien waren da. Und die ganze Türkei und die ganze Welt hat das Glaubenszeugnis von diesem Mann gehört. Die ganze Welt hat gehört von der Witwe von Tilman Geske, Susanne, die gesagt hat, ich vergebe den Mördern meines Mannes. Ihr Lieben, Jesus baut seine Gemeinde. Jesus baut seine Gemeinde seit 2000 Jahren. Da, wo das ist, was wir für guten Boden halten und da, wo Steine sind, da, wo wir uns gar nicht vorstellen können, dass etwas wächst. Kennst du das in den Bergen, so eine Felsklippe, wo um 8 Meter Höhe ein Baum wächst? Wie kann der da eigentlich hingekommen sein? Auch solche Gemeinden gibt es, die irgendwo an der Felswand hängen. Jesus baut seine Gemeinde. Männer und Frauen bekennen sich zu Jesus Christus im Leben und im Sterben. Und er baut hier seine Gemeinde und er ruft uns, ihm zu folgen. Und er ruft auch uns und sagt, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Amen.